Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Das Wort Krise ist spätestens seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg in aller Munde. Wie gehen die Malteser mit den Herausforderungen der Zeitenwende um? Dazu habe ich mit Martin Schelleis gesprochen. Er ist Bundesbeauftragter für Krisenresilienz bei den Maltesern und hat den Tipp, dass Nudeln, Wasser und Kerzen in jedem Haushalt vorhanden sein sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Wir stellen Ihnen und euch dabei immer Jobs aus der Malteser-Welt vor. Und heute spreche ich mit einem Mann, der schon länger mit den Maltesern verbunden ist. Erst seit ein paar Wochen einen eigenen Jobtitel auch bei den Maltesern hat. Er ist der neue Bundesbeauftragte für Krisenresilienz. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Martin Schelleis, herzlich willkommen.
Guten Tag, herzlichen Dank.
Ja, schön, dass Sie da sind und ich muss ja echt dankbar sein, weil Sie sind ja eigentlich Rentner oder in den Ruhestand versetzt worden, aber Sie haben gar nicht viel Zeit. Bei Rentnern ist es tatsächlich so, der Kalender wird immer voller, oder?
Es ist tatsächlich so, mit einem gewissen Schmunzeln, die Geschichten, die man als Aktiver von Pensionären oder Rentnern hört, die halt noch was anfangen wollen mit ihrem Leben und die dann sagen, ich habe keine Zeit. Das nimmt man ja so als Aktiver immer mit ein bisschen Schmunzeln auf. Es ist tatsächlich so, aber es ist natürlich alles selbst gemacht. Man kann das steuern. Aber ich freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag noch leisten kann und das tue ich gerne.
Ja, und da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen in die Vergangenheit dann nochmal zurückgehen. Und ich muss da tatsächlich mal auf meinen Zettel spinksen. Sie sind im Mai ausgeschieden bei der Bundeswehr und Sie sind gewesen Generalleutnant der Luftwaffe und Inspekteur der Streitkräftebasis zuletzt. Das heißt, militärisch haben Sie eigentlich fast alles erreicht in Ihrem Leben, oder?
Ja, ein sehr hoher Dienstgrad. Es gäbe noch den vierten Stern, der General. Dazu hat es nicht mehr gereicht, aber ich bin sehr gut bedient und in der Tat nach fast 46 Dienstjahren in die Generalsränge aufzusteigen, ist ein großes Privileg, was nicht vielen vergönnt ist.
Und über dem vierten Stern hätte es noch den Verteidigungsminister gegeben, aber das wäre nichts für Sie gewesen?
Nein, es gibt tatsächlich in der Bundeswehr drei Vier-Sterne-Generale. Das ist zum einen der Generalinspekteur, das ist der erste Mann der Bundeswehr oder auch mal eine Frau. Dann gibt es einen Befehlshaber in Brunsum für die NATO-Streitkräfte Nordeuropa, wenn man so will. Und dann gibt es einen stellvertretenden, im Wechsel mit dieser Position, den stellvertretenden alliierten Oberbefehlshaber Transformation. Der sitzt in den USA. Und dauerhaft von einem deutschen Viersterner besetzt ist der Chef des Stabes im alliierten Oberkommando bei Scheib. Also in der NATO gibt es immer zwei und in der Bundeswehr immer einen Viersterner, macht zusammen drei.
Okay, aber Sie mit Ihren drei Sternen, da hatten Sie schon relativ viel zu sagen. Sie waren bis Herbst 2022 auch nationaler territorialer Befehlshaber der Bundeswehr. Was bedeutet das?
Das war in Personalunion mit der Funktion des Inspekteurs der Streitkräftebasis. Der nationale territoriale Befehlshaber führt alle Einsätze der Bundeswehr in Deutschland. Bislang, und ich muss sagen, bis 2022 war das vor allem der Hilfseinsatz im Rahmen der Amtshilfe, Katastrophenhilfe, beispielsweise die Corona-Pandemie, wo wir sehr viele Soldaten eingesetzt haben, Moorbrand, natürlich die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland, Waldbrände, Schneekatastrophen und so weiter. All das war meine Verantwortung als nationaler territorialer Befehlshaber. Als eine Reaktion auf den Krieg der Russen in der Ukraine ab 22, den heißen Krieg, wurde ein territoriales Führungskommando neu aufgestellt. Und der Befehlshaber dieses territorialen Führungskommandos hat dann auch die Funktion des nationalen territorialen Befehlshabers bekommen, weil wir müssen uns auch militärisch nicht nur auf Hilfseinsätze in Deutschland vorbereiten, sondern auch auf Kriegseinsätze. Und all das, was dann in nationaler Verantwortung bleibt, also nicht einem NATO-Oberbefehlshaber obliegt, wird durch den nationalen territorialen Befehlshaber geführt. Das ist der Befehlshaber dieses neu eingerichteten, jetzt auch schon 2 Jahre alten Kommandos. Dieses wird übrigens in wenigen Wochen erneut umgestellt. Aber das zeigt, dass Mordsdruck auf dem Militär insgesamt auf den NATO-Streiken, auch auf der Bundeswehr liegt durch diese leider verschärfte sicherheitspolitische Lage. Das kann man an diesen strukturellen Änderungen ablesen.
Zeitenwende, hat der Bundeskanzler irgendwann mal gesagt. Also man merkt es durch und durch. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind seit 46 Jahren bei der Bundeswehr gewesen. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie das machen wollen und dass Sie auch so lange dabei sein wollen?
Also ich wollte von Anfang an Berufssoldat werden. Das war mein Ziel, seit ich etwa 15, 16 Jahre alt war. Und habe mich gefreut, dass das dann auch von Anfang an die Weichenstellung so war. Wollte nie was anders machen. Eine solche Karriere kann man sich vielleicht irgendwann mal wünschen und irgendwann muss man die richtigen Weichen setzen, um das zu erreichen. Aber das ist natürlich nie eine Garantie. Und insofern war mir bewusst, ich will Berufssoldat werden. Ich möchte so lange, wie das dann eben dienstgradabhängig die Dienstzeit läuft, auch machen. Aber der Dienstgrad selber, das ist natürlich irgendwann mal ein Traum gewesen, der sich dann allmählich realisiert hat. Nur sowas nimmt man sich ernsthaft nicht vor als 18-, 19-Jähriger.
Sie sind bei der Luftwaffe gewesen, haben dementsprechend viel wahrscheinlich im Flugzeug auch gesessen. Und dann sind Sie ja irgendwann an den Schreibtisch eher gegangen. Vermisst man das Fliegen denn?
Ja, das ist natürlich, das Fliegen ist eine auch sehr emotionale Sache, eine sehr befriedigende Tätigkeit, weil man weiß, dass man an der Spitze eines sehr professionell aufgestellten Teams steht, die ganze Technik, die dahinter steht, ein ganzes Geschwader mit etwa 2000 Leuten arbeitet für ein paar Dutzend fliegende Besatzungen. Und das ist macht einen stolz, aber auch demütig, weil man weiß, das Flugzeug und der Mann und die Frau, die da drin sitzt, ist nur die Spitze einer ganzen Kette von Arbeit von Profis. Das macht natürlich auch stolz und deswegen ist es nicht leicht, wenn man dann diese Tätigkeit wechselt, den Schleudersitz gegen einen Schreibtisch. Andererseits, um dann auch wirklich Einfluss nehmen zu können, gestalten zu können, in die Dienstgrade General werden zu können, muss man raus aus der Fachtätigkeit querschnittliche Stabs- und Führungstätigkeiten wahrnehmen. Deswegen war es eine bewusste Entscheidung, die ich auch nicht bereut habe.
Und wenn ich jetzt im Ferienflieger mit Ihnen sitze, wäre ich da auf der sicheren Seite? Also könnten Sie den sicher runterbringen?
Ich glaube, das will keiner wirklich erleben, weder die Menschen im Flugzeug noch die Leute, die von außen das sehen. Aber ich würde es mir zutrauen, den Flieger auf den Boden zu bringen.
Auch ganz?
Das schon.
In
ja,
einem Stück?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Sie waren viel im Ausland auch stationiert. Gibt es bestimmte besondere Missionen, die Sie im Kopf haben oder die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind? Was waren Ihre Auslandsstationen?
Also es waren einmal die Stabsfunktionen bei der NATO im strategischen Hauptquartier in Mons bei Shape und dann im operativen Hauptquartier in Brunsum. Beide Funktionen haben mich sehr stark geprägt auch, weil es ging um strategische bzw. operative Operationsplanung, damals für die Einsätze auf dem Balkan bzw. Afghanistan. Aber noch mehr in jeder Beziehung beeindruckend waren natürlich meine beiden Auslandseinsätze in Afghanistan. Zum einen als Kommandant des internationalen Flugplatzes in Kabul und später in einer zweiten Tour als Referatsleiter Branch Head im ISAF-Hauptquartier. Das waren schon sehr beeindruckende Stationen im Ausland.
Auch wir in der Presseabteilung bekommen immer Mails. Toll, Herr Schelleis ist jetzt bei den Maltesern. Also die Glückwünsche sind da. Da haben wir Ihnen ja auch teilweise schon weitergegeben. Wie kam es dazu, dass Sie sich dann, nachdem Sie ausgeschieden sind, bei der Bundeswehr gesagt haben, das könnte ich mir gut vorstellen, Bundesbeauftragter für Krisenresilienz bei den Maltesern zu werden?
Also speziell diese Tätigkeit kam relativ überraschend und auch kurzfristig, dass ich mich engagieren würde im ehrenamtlichen Bereich. Das war mir früh klar. Ich hatte sehr viel Glück im Leben, privat, persönlich, auch beruflich. Und ich glaube, dass es durchaus angemessen ist, davon ein Stück weit auch in der Pension zurückzugeben und sich jetzt nicht nur auf dem Golfplatz oder im Garten zu tummeln. Und deswegen war mir immer schon klar, wenn ich dann aus der Berufstätigkeit ausscheide, suche ich mir etwas, was mich erfüllt. Dass es jetzt speziell diese Tätigkeit ist, wo ich auch ganz aktuell noch Erfahrungen aus meinem dienstlichen Leben einbringen kann, freut mich natürlich besonders. Aber das war jetzt nicht lang geplant, sondern eher kurzfristig, weil sich die Führung des Malteserverbunds die sehr richtige Frage gestellt hat, wenn die Bundeswehr sich jetzt kriegstüchtig aufstellen soll und die Gesellschaft wehrfähig werden soll, was heißt das dann für uns als Malteser? Das ist eine sehr richtige Fragestellung, die auch nicht von heute auf morgen und nicht so ganz leicht zu beantworten ist, aber da meinen kleinen Beitrag in die Aufstellung zu leisten, das freut mich sehr.
Da gehen wir gleich nochmal näher rein. Sie haben ja aber auch schon länger eine Verbindung zu den Maltesern. Also Sie sind ja auch im Orden. Wie ist das gekommen?
Da bin ich angesprochen worden von einem Malteser Ritter, der selber schon seit vielen Jahren im Malteserorden ist, den ich aus dem Rotary Club kenne, und der meinte, das wäre doch was für dich. Dann haben wir aber beide eine Weile überlegt und dann dauert es natürlich auch das Prozedere eine Weile. Also es ist schon relativ spät in meinem Lebensrhythmus gewesen, Mitte 50, dass ich da oder Ende 50 angesprochen worden bin. Es hat mich sehr gefreut. Es war für mich nie eine große Überlegung, in den Orden zu gehen, weil mir bewusst ist, dass das eine sehr, eine sehr alte Organisation ist, wo ich wenig Einblicke hatte. Aber ich wollte etwas Praktisches tun. Und allein deswegen waren die Malteser für mich immer von Interesse, weil ich sie ja auch in den Hilfseinsätzen immer gesehen habe, sehr gutes Feedback von den Beschäftigten bekommen habe, dass es ein sehr familiärer Umgang ist, anders als bei anderen Hilfsorganisationen. Und weil sie eben eine solche Fülle von guten Werken, wo man sich einbringen muss, da muss man ja gar nicht sich ausdenken, was könnte ich denn jetzt Gutes tun. Man guckt einfach, was angeboten wird und bringt sich ein. Deswegen waren die Malteser für mich schon länger eine Überlegung, ohne dass es einen Plan gab. Und mit der Aufnahme in den Orden kam dann natürlich nochmal eine ganz neue Dynamik und auch Horizonterweiterung hinzu.
Und das heißt, die Malteser sind Ihnen durch all Ihre Einsätze auch schon präsent gewesen, oder was haben Sie, bevor Sie gefragt worden sind, mit den Maltesern verbunden?
Noch früher, Herr Pöhler, denn meine Schwester hat als Schülerin eine Schwesternhelferin-Ausbildung mal in den Maltesern gemacht und fühlt sich heute immer noch als Malteserin. Wir wohnten, oder ich bin aufgewachsen in der Nähe des Malteser Krankenhauses in Bonn, was mittlerweile anders heißt, aber das Malteser Krankenhaus ist immer noch im Volksmund sozusagen dieser Ort. Also insofern waren Malteser und das spitzige Kreuz immer im Bewusstsein.
Es ist grüner geworden, das Malteser Krankenhaus. Aber wenn es immer noch Malteser im Sprachgebrauch ist, ist es ja umso besser. Und bei den Einsätzen, ich glaube, eine große Überschneidung ist ja die Flut im Ahrtal tatsächlich auch gewesen, wo Sie haben es ja gerade schon gesagt, dann eben auch der Befehlshaber gewesen sind und wo die Malteser auch sehr stark involviert waren. Wie haben Sie die Situation damals erlebt?
Sehr beeindruckend, im Positiven wie im Negativen. Ich fange mal wirklich mit dem Positiven an. Neben den Hilfsorganisationen, die ja Strukturen haben und die auch umgehen können mit besonderen Belastungen, war wirklich überwältigend die Hilfsbereitschaft von ganz normalen Menschen. Das war aber zugleich auch ein Nachteil, weil nicht jeder, der dann mit Schaufel und Gummistiefeln an der A auftauchte, wirklich einen Mehrwert gebracht hat, sondern ein logistisches Problem bei der.
Auch für die Bundeswehr damals?
Weniger für die Bundeswehr als vielmehr für die örtlichen Verantwortlichen. Die Bundeswehr unterstützt ja, verantwortlich ist ja der Kreis bzw. die Kreisverwaltung. Und nachdem das aus bekannten Gründen der Landkreis Ahrweiler nicht machen konnte, ist dann die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz eingesprungen. Und die haben ihre Liebe, Mühe und Not gehabt, die ganzen Einzeltäter sozusagen da irgendwie einzubinden. Und das ist häufig auch nicht gelungen, sodass die wiederum dann frustriert sich abgewandt haben. Auch schade, weil man natürlich bürgerschaftliches Engagement auch honorieren sollte und nicht dann sagen, wir haben keinen Platz für dich. Aber das zeigt, dass wir als Hilfsorganisation, wenn ich jetzt auf die Malteser komme, auch ein Angebot machen können. Wenn ihr euch engagieren wollt, liebe Leute, dann kommt doch zu den Maltesern. Da gibt es Strukturen, da gibt es dann von vornherein auch eine klare Bedarfsanalyse, wer was macht. Und da gibt es dann auch haben Platz für euch. Leider wollen das viele, gerade junge Menschen heute nicht mehr. Die wollen sich nicht organisieren und binden, sondern fallbezogen entscheiden. Und ich glaube, da gibt es ein kleines Feld von ganz vielen anderen Erkenntnissen, woran man arbeiten muss. Wie binden wir bürgerschaftliches Engagement, was dann spontan auftritt, ein? Ganz generell aber, und das vielleicht als negativen Punkt, hat die A-Flut auch wiederum gezeigt, wie andere Katastrophen in Deutschland auch, dass wir recht gut, mit Ausnahmen, und das haben wir da gerade gesehen, aber generell ganz gut im Katastrophenschutz aufgestellt sind auf der Ortsebene. Da gibt es tüchtige Leute, die wissen, was zu tun ist. Gerade die Landkreise oder die Oberbürgermeisterinnen von Naturkatastrophen regelmäßig heimgesuchten Flüssen zum Beispiel, Stadt Dresden, immer wieder vom Hochwasser bedroht. Da, die haben Erfahrung und da gibt es auch entsprechende Strukturen und Instrumente. Aber wenn es dann überregional wird und vor allem bundeslandübergreifend, dann gibt es so gut wie gar keine Koordination, weil gar keine Instrumente. Dann gibt es vielleicht politische Vereinbarungen ad hoc, aber keinen Apparat, der das umsetzt. Und das war wirklich insbesondere in der Pandemie ganz, ganz deutlich spürbar. Und da gibt es den größten Handlungsbedarf, schon wenn man nur Katastrophenhilfe oder Pandemien oder dergleichen sieht. Und das wirft natürlich auch einen Schatten auf unsere Aufstellung für einen eventuellen Krieg in Deutschland.
Ist das ein Punkt, den Sie bei sich auf dem Zettel draufstehen haben?
Genau, genau. Ich bin natürlich jetzt nicht derjenige, weder autorisiert noch befugt, da große Hinweise an die Politik zu geben. Aber ich will gerne meine Erfahrung aus diesen 7 Jahren nationaler territorialer Befehlshaber, wo ich sowohl die Bundeswehr als auch die zivile Seite gesehen habe in ihrer Aufstellung, in ihrem Leistungsvermögen, da möchte ich mich schon einbringen. Aber natürlich, der Fokus liegt auf den Maltesern. Und ich glaube, die Malteser sind schon sehr gut unterwegs in vielerlei Hinsicht, was ich so bisher wahrgenommen habe. Sie haben auch den Vorteil, dass sie top-down organisiert sind, mit einer leistungsfähigen Struktur auf der Bundesebene, auf der Landesebene, auf den Ortsebenen. Genau das fehlt in der Gesamtaufstellung auf der zivilen Seite. Das hat auch politische Gründe, das ist unser föderales System. Das hat ja auch viele Vorteile, aber bei manchen gerade zeitkritischen, wo es also um schnelle Entscheidungen geht, um schnelles Handeln, um richtige Schwerpunktsetzung, da haben wir noch sehr viel Nachholbedarf in Deutschland insgesamt.
Also Sie beschäftigen sich jetzt quasi in den nächsten Jahren mit der Krise. Sind Sie krisenerprobt? Was ist Ihre größte Krise bundeswehrmäßig gewesen? Also war das das Ahrtal oder gab es größere Krisen?
In Deutschland war, ich glaube, die Pandemie unser größtes Problem. Wir haben, wenn ich jetzt mal auf die Bundeswehr schaue, sehr schnell reagiert in jeder Hinsicht, ob das bei Brand, Schnee, Hochwasser oder sonstigen Katastrophen war, weil wir ja unsere Führungskräfte auf allen Ebenen auf ungewohnte, ungeplante Situationen vorbereiten. Also expect the unexpected und dann eben ohne, dass es jetzt Pläne gibt oder konkrete Checklisten, was zu tun ist, die Führungskräfte sich ein Bild vor Ort machen, dann entscheiden, wo angepackt wird. Diese Fähigkeit, diese Flexibilität hat sich in allen Krisen bewährt. Insofern ist die Bundeswehr mit ihren Manippeln, die vor Ort im Einsatz sind, eigentlich immer gut aufgestellt. Für die Bundeswehr der größte Umbruch in meiner Dienstzeit war jetzt nicht der Inlandseinsatz, sondern die neue Perspektive auf die Welt nach dem Mauerfall, als die Polarität aufbrach und die Bundeswehr tatsächlich jetzt erstmal des Gegners verlustig gegangen ist. Da Strukturen zu ändern auf den Auslandseinsatz, im Balkan ging es los, später Afghanistan, das war ein sehr mühsamer Prozess, weil unsere ganzen Fähigkeiten, die Geräte, die Strukturen, die Ausbildung waren natürlich auf einen Krieg und nicht auf Stabilisierungseinsätze ausgelegt. Und ähnlich ist jetzt wiederum der Wechsel auf einen Krieg mit einem ebenbürtigen Gegner ein gewaltiger Kraftakt. Das sind die Probleme, die die Bundeswehr hat. Aber wenn es um den konkreten Einsatz geht, sei es im Inland wie im Ausland, haben unsere Leute eigentlich immer gut performt.
Und wenn wir jetzt dann wieder den Blick zurück zu den Maltesern machen, Was müssen die Leute draußen wissen, um auf Krisen sich gut vorzubereiten? Also auf das, was da jetzt kommt, mit dem Sie sich jetzt demnächst auch beschäftigen werden?
Das ist die ganz entscheidende und richtig gestellte Frage, Herr Pöhler, weil wir können uns Gedanken machen über Konzepte, über Strukturen, über Material, über Infrastruktur, müssen wir auch. Aber die entscheidende Komponente ist das Personal. Und natürlich die Führungskräfte auf allen Ebenen, aber auch das Schlüsselpersonal, auch jede Helferin, jeder Helfer. Allen muss bewusst sein, dass die Malteser eine systemkritische Organisation sind. Vom Funktionieren der Malteser, auch unter Last, auch in einer Krise, auch sei es nun Menschen oder Natur gemacht, Stromausfall über Tage, müssen die Malteser funktionieren, weil sonst Menschen sterben, so dramatisch sich das anhört. Und das hat nur zum Teil etwas mit der notwendigen Unterstützung im sanitätsdienstlichen Bereich für die Streitkräfte zu tun. Das hat vielmehr noch was mit dem Bevölkerungsschutz zu tun und auch mit den, sagen wir mal, ganz normalen Werken der Malteser, die vielleicht da gar nicht erstmal sich im Fokus sehen. Also auch unsere Alten- und Pflegeheime. Auch da muss das Personal von der Leiterin bis zum Helfer sich bewusst sein, was kann auf uns zukommen. Und wie verhalten wir uns, wenn zum Beispiel 3 Tage lang der Strom ausfällt? Das ist nicht auszuschließen. Oder wenn wir 3 Tage lang nichts Frisches einkaufen können, weil die Supermärkte zu sind. Oder wenn 50% des Personals ausfällt, weil wieder eine Pandemie kommt. Also wir brauchen überall einen Plan B. Vor allem brauchen wir aber das Bewusstsein aller unserer Männer und Frauen im Verbund, dass die Malteser eine systemkritische Organisation sind. Wenn ich das noch einschieben darf, das haben zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter während der Pandemie erstmal gar nicht verstanden, dass dann eben kein Schichtdienst mehr möglich ist und 15.30 Uhr nicht Schluss ist. Aber das war durchaus die Einstellung. Und ja, aber am Gesundheitsamt kannst du doch, dann hängt es am Gesundheitsamt. Und wie gesagt, die Malteser aus meiner tiefen Überzeugung sind eine systemkritische Organisation und jede muss sich dessen bewusst sein und überlegen, was kann an Friktionen, an Gefährdungen auf meinen Bereich zukommen und wie verhalte ich mich ganz persönlich, wenn es dann tatsächlich soweit ist.
Und wie bekomme ich das in die Köpfe der Menschen und wie könnte so ein Plan B aussehen? Gibt es den schon bei Ihnen grob?
Na, also für mich persönlich gibt es natürlich einen Plan, was passiert, wenn zu Hause der Strom ausfällt. Das sind die Erfahrungen, die ich eben aus meiner Berufstätigkeit auch für mich persönlich habe umsetzen können.
Nämlich? Also das würde mich jetzt dann tatsächlich
interessieren. Also tatsächlich, die früher war, als waren Sie noch gar nicht geboren, Herr Pöhler, da war hinten auf den gelben Seiten im Telefonbuch stand drauf, was sinnvollerweise ein 4-Personen-Haushalt an Vorräten zu Hause hat. Wasser für 14 Tage und Kerzen und Nudeln und Hartkekse und sowas. Das habe ich.
Das gibt's im Hause Schelleis.
Das gibt's im Hause Schelleis. Und das ist eine Kleinigkeit vielleicht, aber das ist eine ganz konkrete Hilfestellung. Das ist natürlich Ihre Frage, wie machen wir das, wie bringen wir das rein? Das ist ein schrittweiser Prozess. Aber das Wichtige ist, dass sich jeder und jede dessen bewusst ist, dass meine Aufgabe wird es sein, zu unterstützen bei der Beschreibung von Szenarien, was kann eigentlich passieren und dass das dann auch mal geübt wird. Dass jeder dann vor die Wahl, wenn wir zum Beispiel müssen jetzt einen Podcast abliefern und jetzt fällt der Strom aus. Ja, gut, dann kann auf den Podcast wahrscheinlich verzichtet werden.
Aber wir haben noch Batterien.
Ja. Kleinigkeit. Ist das überall so? Was ist, wenn die Handys ausfallen? Wir haben jetzt einen schrecklichen, sehr erfolgreichen aus Sicht des Gegners, aber für die betroffene Organisation, die Hisbollah, sehr schrecklichen Vorfall gesehen. Das will ich nicht hoffen, dass uns das als Malteser blüht. Aber das sind Möglichkeiten, die genutzt werden. Und da muss man sich überlegen, was kommt auf uns zu und wie wappnen wir uns dagegen?
Und wie kriege ich das jetzt in die Köpfe der Menschen rein?
Üben. Üben, ganz genau. Man kann da ganz viel drüber sprechen, man kann ganz viel lesen, aber solange man das nicht mal ganz praktisch macht, bleibt es doch eher theoretisch. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Es gibt, was man nicht übt, kann man nicht. Das ist ein alter Bundeswehrspruch. Und das stimmt.
Und wenn man jetzt nochmal weggeht, dann vielleicht auch von den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Malteser, sondern auch an jeden, der da draußen ist. Was muss jeder Einzelne tun, um auch krisenresilienter zu werden? Also klar, Nudeln, Wasser irgendwie zu Hause haben.
Das ist für das persönliche Überleben, aber dann in dem Verständnis, dass die Malteser eine systemkritische Organisation sind, von deren Funktionieren Menschenleben abhängt, muss sich jeder und jede fragen, was ist eigentlich meine Rolle? Also zum Beispiel bin ich jetzt Pflegerin in einem Altenheim. Wenn ich jetzt nicht zum Dienst erscheinen kann, weil ich eine pandemische Erkrankung habe, Corona kommt wieder oder was anderes, ist dann meine Chefin oder mein Chef in der Lage, schnell für Ersatz zu sorgen? Also diese Frage. Oder wie stellen wir uns auch in einem Pflegeheim auf? Haben wir genügend Vorräte da, wenn wir mal 3 Tage lang nichts Frisches einkaufen können? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Aber ich will es mal einfach ausdrücken. Wenn es zu einer Krise kommt, ob nun militärisch oder durch eine Naturkatastrophe hervorgerufen, ist völlig unabhängig. Aber eine Krise, die unsere arbeitsteilige Gesellschaft, unser arbeitsteiliges Leben ins Schleudern bringt und ich eben nicht, wie eigentlich geplant, um 15.30 Uhr meine Schicht beenden kann, um 16 Uhr mein Kind von der Kita abholen kann, sondern ich muss jetzt länger bleiben, damit die Menschen, die in meiner Obhut sind, auch weiter betreut werden kann. Wer holt mein Kind ab? Das sind die ganz konkreten Fragen, die sich nicht nur Malteser, das müssen auch Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel sich stellen. Und da geht es los.
Jetzt haben die Malteser ja einen, wie ich finde, sehr guten Schachzug gemacht und sie eben dazugeholt, ins Boot geholt. Wie sehr brauchen wir auch die Politik? Also wie sehr brauchen wir die Politik, um all das umzusetzen, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt?
Ganz entscheidend. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Aufstellung es gibt ja 2 Säulen in der Gesamtverteidigung. Die militärische, da gibt es eine Menge zu tun, aber da ist immerhin erkannt worden, was zu tun ist. Und es gibt die zivile Säule, da gibt es auch vielleicht sogar noch mehr zu tun und da ist auch viel erkannt worden, aber das Problem, und das ist ein politisches, es gibt zu viele Entscheider, zu viele Verantwortliche. Wir haben in Deutschland ja das föderale System und die Bundesregierung ist für den Bevölkerungsschutz ja nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall zuständig. Ansonsten sind es die Länder, teilweise sogar die Kommunen beziehungsweise die Landkreise. Und da haben wir 411 an der Zahl in Deutschland plus 16 Bundesländer und diverse Ressorts plus die 16 oder anderthalb Dutzend Ressorts im Bund. Da kommen so etwa 500 politisch Verantwortliche, die immer einen Teil der Verantwortung, aber nie die gesamte tragen. Das ist aus meiner Sicht ein echtes Problem für unser Land, was nur politisch gelöst werden kann. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, ohne dass man jetzt das ganze System über Bord wirft. Aber wir müssen für ortsübergreifende, für bundeslandübergreifende, schnell ausufernde Katastrophen schnellere Entscheidungswege und auch schnellere Umsetzungswege haben als bisher. Das ist ein strukturelles Problem, was politisch zu lösen ist. Heißt aber nicht, dass nicht auch eine Hilfsorganisation wie die Malteser ohne diese politische Unterstützung auch schon ihren Betrieb verbessern kann. Also parallel arbeiten, sehr viel politische Arbeit erforderlich. Da gibt es auch sehr viele Widerstände. Und da ist auch ganz ehrlich aus meiner Sicht der Ausgang ungewiss. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss immer wieder auf diese Defizite hinweisen und trotzdem natürlich im eigenen Bereich das Beste rausholen.
In der Politik mahlen die Mühlen ja bekanntlich manchmal etwas langsamer. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie da aber entscheidende Kontakte eben auch haben und das Ganze beschleunigen können?
Das maße ich mir überhaupt nicht an, Herr Pöhler. Also ich habe natürlich immer noch viele Kontakte, die ich auch gerne aufrechterhalten werde und bei Gelegenheit auch neue knüpfe. Und ohne, dass das irgendwie jetzt besserwisserisch erscheint, auf Grundlage meiner Erfahrung eben, die Defizite eben wieder ansprechen. Und politisch sind es vor allem, das ist das Kernproblem aus meiner Sicht, dass wir bei übergeordneten Schadensfällen keine klare Struktur haben, weder politisch mandatiert, geschweige denn wirklich auch als Organisation implementiert. Ich hatte eben angesprochen, die Landkreise, die Erfahrungen haben mit Hochwasser zum Beispiel, die haben eingespielte Strukturen. Aber wir haben es bei der Pandemie gesehen, als auf einmal auch Landräte konfrontiert worden sind, die warm und trocken sitzen, wo es eben keinen Fluss gibt, der über die Ufer, die haben da gar keine Übung gemacht, die haben gar keine Idee gehabt, wie baue ich so einen Stab auf. Das heißt, selbst wenn sie jetzt alle Landräte auf etwas einigen, dann muss es ja irgendwo einen Arbeitsmuskel geben, der das umsetzt. Und das gibt es in vielen Landkreisen gar nicht. Einen Katastrophenstab mit Menschen, die das schon mal durchdacht haben, geschweige denn geübt haben. Und da denke ich schon, wenn wir auch Angebote machen, auch als Malteser, Übungen, wo dann andere Organisationen mit dazukommen, oder wenn wir uns prominent bei, wir haben eben darüber gesprochen, bei Übungen zum Beispiel der Bundeswehr, einklinken, dass das auch ein Zeichen setzt, Achtung, das ist jetzt hier nicht rein militärisch, sondern das ist ein Thema für die zivil-militärische Zusammenarbeit insgesamt, und dass da natürlich auch mindestens eingeladen wird, die Politik sich das anzuschauen und dann zu gucken, was ist denn politisch zu tun, damit die Gutwilligen, wie zum Beispiel die Malteser, ihre Arbeit auch optimal ausüben können.
Jetzt sind Sie lange bei der Bundeswehr gewesen, sind länger mit den Maltesern verbunden. Jetzt kurz da, gibt es Gemeinsamkeiten, die Sie festgestellt haben, außer dass Sie natürlich beide fest ins Herz geschlossen haben?
Das ist noch ein wenig früh, aber was mir wirklich positiv bei den Maltesern auffällt auf allen Ebenen, sowohl in der Fläche, in den Teams, und das nicht nur persönlich, sondern auch aus Feedback, beispielsweise die Tochter eines Kameraden, die im Rettungsdienst bei den Maltesern arbeitet. Sie hat sich bewusst, hat sie den Hilfsdienst gewechselt. Ich sage jetzt nicht, von wem sie gekommen ist, aber sie sagt, bei den Maltesern geht es viel familiärer zu.
Kann sich auf jeden Fall nur verbessert.
Das ist auf jeden Fall so. Ich habe auch von vielen Bundeswehrkameraden in der Zusammenarbeit in diversen Impfzentren und sonst wo gehört, dass es mit den Maltesern ein gutes Zusammenarbeiten ist. Und ich darf das aus meiner eigenen beschränkten Erfahrung sagen, auf allen Ebenen spüre ich ein sehr angenehmes, lockeres, freundschaftliches, aber trotzdem professionelles Zusammenarbeiten. Und das erinnert mich doch viel an die Bundeswehr.
Okay. Sie haben eben gesagt, dass Sie andere Sachen machen wollen als, ich glaube, Golfplatz fiel eben. Und ich weiß nicht mehr, was das andere war.
Das heißt, Wein trinken habe ich gemeint, aber ich habe es nicht gesagt.
Okay, dann weiß ich schon, dass das ein Hobby ist. Golf ist tatsächlich ein Hobby, oder?
Ja, ich versuche es immer wieder.
Was macht das Handicap?
Das liegt bei 28 und das bewegt sich nicht. Also das, da hatte ich gedacht, dass das vielleicht in der Pension mal etwas besser werden wird, aber momentan.
Der volle Terminkalender, ich weiß.
Ja, genau. Aber man muss Schwerpunkte setzen und Golf gehört da nicht dazu.
Sie haben viele Soldaten unter sich gehabt. Wie war es bei Ihnen zu Hause? Da mussten die Kinder aber nicht salutieren, wenn sie nach Hause gekommen sind.
Mein Sohn hat Wehrpflicht gemacht. Okay. Er hat dann auch ganz bewusst, es war der Wehrpflicht belassen, weil er die Auslandseinsätze damals Afghanistan persönlich abgelehnt hat, was ich absolut akzeptiert habe. Aber dann war auch klar, dass er eben nur die Wehrpflicht absolviert. Meine Tochter ist von ihrer ganzen Typus her jemand, der sich mit Hierarchien schwer tut. Das heißt, es wäre für alle Beteiligten kein Vergnügen geworden. Insofern war für beide klar, Bundeswehr ist kein Arbeitgeber. Meine Frau ist bei der Bundeswehr als Beamtin. Sie arbeitet im Ministerium. Insofern ist das ein, ja, wenn man schon, also wir sind ein Bundeswehr-Ehepaar, das kann man sagen. Okay.
Aber Sie mussten ja dann auch viel umziehen dann, oder?
Ja, wobei ich dann, nachdem die Kinder schulpflichtig waren, haben wir uns entschieden, in Bonn zu bleiben und ich bin dann gependelt. Also wir sind dann nicht mehr mitgezogen. Die ersten Jahre ja, aber nachdem unser Sohn mit 7 Jahren die 5. Wohnung von innen gesehen hat, war meine Frau gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt pendelst du und wir bleiben hier.
Okay, sehr gut. Genau, da wollten wir so ein bisschen den privaten Teil machen. Sie haben bei meiner lieben Kollegin Lara Hand fürs Online-Magazin auch 12 Fragen beantwortet. Ein bisschen Cross-Promo machen wir jetzt hier. Können sich alle nochmal durchlesen. Und vor allen Dingen gibt es auch ein tolles Jugendfoto von Ihnen. Also ein sehr junges Jugendfoto,
wenn ich es mal so sagen kann. Ja, wenn schon, denn
schon. Genau. Da gab es eine Frage nach dem größten Ärger der Jugend. Die haben Sie nicht beantwortet.
Ich habe gerade Frau Hand den Hintergrund gesagt und sie hat Verständnis dafür, okay, dass ich es weitergegeben habe. Das war eine Jugendsünde, die glücklicherweise ohne Folgen blieb, wo ich heute davon dringend abraten würde, sowas zu tun, und ich wollte kein schlechtes Beispiel geben.
Sie hätten sich quasi selbst die Ohren lang gezogen im Nachhinein.
Ja, ja.
Dann lassen wir es auch dabei. Was wünschen Sie denn den Maltesern? Die Malteser sind ja letztes Jahr, haben ja ein Jubiläum gefeiert, 70 Jahre. Was wünschen Sie den Maltesern? Ich meine, sie gibt es natürlich viel, viel länger, aber der Hilfsdienst ist 70 geworden.
Ich wünsche den Maltesern, dass sie sich weiterhin positiv entwickeln, immer angemessen oder immer orientiert an den Herausforderungen der Zeit. Sie haben eben mal das Wort Zeitenwende in den Mund gegeben. Das ist für Deutschland insgesamt sicherlich das richtige Wort. Wir haben lange nicht wahrhaben wollen, dass Krieg leider nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist und Frieden die Ausnahme. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn schon auch nicht in Deutschland selber, auf deutschem Boden, aber doch in Europa wieder Krieg herrscht und auch möglicherweise weitere Länder davon betroffen sein werden. Und Deutschland ist nolens volens immer mit dabei als starkes Land im Herzen Europas, was politisch gefordert ist, was wirtschaftlich gefordert ist, was humanitär gefordert ist, aber eben auch militärisch. Und die Malteser sind eine ganz entscheidende Organisation, nicht nur zur Unterstützung des Militärs, sondern vor allem des Bevölkerungsschutzes. Und da gibt es eine Menge Anpassungsbedarf, wo die Malteser unterwegs sind. Und ich wünsche uns allen, dass wir das rechtzeitig hinbekommen. Und je besser wir vorbereitet sind auf Katastrophen oder dergleichen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren.
Bitteschön.
Vielen Dank.
Bitte.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.